Vom 6. bis 9. Juni wählen die Menschen in Europa das Europaparlament. Auch auf die Arbeitsbereiche von Powershift, Rohstoff-, Handels-, Investitions-, Klima- und Energiepolitik hat die EU großen Einfluss. In dieser Special-Folge kurz vor der EU-Wahl kommen wir deshalb gleich mit drei ReferentInnen aus den verschiedenen Bereichen von Powershift zusammen. Hanna Pilgrim, Neke Wagner und Thomas Fritz. Wir wollen darüber sprechen, welche Themen in der EU gerade besonders wichtig werden und was aus Powershift-Sicht passieren müsste, damit die EU zu einer ökologisch-solidarischen Energie- und Weltwirtschaft beiträgt. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von Powershift. Heute ist es richtig kuschelig in unserem kleinen Aufnahmestudio. Wir sind heute nämlich zu viert. Ich bin Antonia Vangelista und außer mir sind noch Hanna, Neke und Thomas dabei aus den verschiedenen Arbeitsbereichen bei Powershift. Schön, dass ihr hier seid. Hallo.
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 Wir sind heute hier, um über die anstehende EU-Wahl zu sprechen. Und zunächst möchte ich von euch wissen, warum interessiert die EU euch hier bei Powershift überhaupt? Neke, du arbeitest ja zur Klima- und Energiepolitik. Welchen Einfluss hat die EU da?
Ja, die EU hat da einigen Einfluss, werden entscheidende Regeln für die Energiewende auf EU-Ebene entwickelt. Zum Beispiel hat die EU jetzt auch gerade Ziele für den Anteil erneuerbarer Energien EU-weit festgelegt. Aber meine Themen sind vor allem der Ausstieg aus der Erdgasnutzung und die künftige Wasserstoffnutzung. Hier hat die EU in der letzten Legislaturperiode wichtige Weichen gestellt. Zum Beispiel wurde nach wirklich langem und zähen Ringen der sogenannte Delegierte Rechtsakt für grünen Wasserstoff veröffentlicht. Der definiert, wann Wasserstoff, der mit Hilfe von Strom erzeugt wird, als erneuerbar im Sinne der Richtlinie gelten darf. Das darf er nur, wenn in dem Moment, wo der Wasserstoff produziert wird, auch tatsächlich grüner Strom vorhanden ist. Einfach nur Zertifikate für Grünstrom zu kaufen und den Elektrolyseur, der den Wasserstoff produziert, rund um die Uhr laufen zu lassen, das reicht nicht, wenn man es mit dem Klimaschutz ernst meint. Denn dann würde in Zeiten geringer Solar- und Windproduktion Kohle- oder Erdgasstrom verwendet werden. Dem trägt der Delegierte Rechtsakt Rechnung, denn er verlangt, dass Elektrolyseure räumlich und zeitlich abgestimmt auf die erneuerbare Stromproduktion laufen und dass sie zusätzlichen erneuerbaren Strom verwenden, also dem allgemeinen Strommix keinen Grünstrom entziehen. Das macht die grüne Wasserstoffproduktion natürlich teurer, aber es verhindert Etikettenschwindel. Die gefundene Regelung ist nicht perfekt, aber sie hat den allzu abwegigen Lobbyforderungen in dieser Richtung einen Riegel vorgeschoben.
Okay, also die EU hat da hilfreiche Regeln entwickelt, wann Wasserstoff tatsächlich als grün und nachhaltig gilt. Was ist noch passiert im Bereich Energiepolitik?
Tatsächlich ist noch kurz vor Schluss der Legislaturperiode auch das Gaspaket fertig geworden. Das hat ebenfalls Licht und Schatten. Schade finde ich, dass kein klarer Zeitplan für den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Gase ins Auge gefasst wurde. Damit die EU ihre Klimaziele sicher einhält, müsste der bis 2035 in allen Sektoren vollzogen sein. Immerhin sind jetzt aber Gasversorgungsunternehmen verpflichtet, auch die Stilllegung ihrer Netze zu planen. Und das künftige Wasserstoffnetz wird nicht alleine den heutigen Gasnetzbetreibern überlassen, sondern es wird separat geplant. Was noch fehlt, ist eine sehr strenge Definition von kohlenstoffarmen Gasen. Darunter fällt auch blauer Wasserstoff. Weil blauer Wasserstoff eine relativ verlogene Angelegenheit ist, weil er eigentlich nur dazu dient, die Nutzung von Erdgas weiter zu legitimieren, trotz der Klimaschäden, die damit einhergehen. Hier wäre es sehr wichtig, dass es eine faktenbasierte Emissionsbilanz gibt. Wie viel Methan und wie viel Kohlendioxid gelangen tatsächlich in die Atmosphäre, wenn diese Technologie zum Einsatz kommt? Denn bisher kursieren zu diesem Thema hauptsächlich irreführende Angaben der Industrie und die dürfen nicht künftige EU-Regeln bestimmen.
Zum Ausstieg aus Erdgas haben wir beide ja auch schon mal in der Podcast-Folge 41 gesprochen, die wir euch in den Shownotes verlinken. Thomas, du bist im Handelsteam von Powershift. Wie sehr beschäftigt ihr euch da mit der EU?
Unser Team beschäftigt sich sehr viel mit der Europäischen Union. Das liegt vor allem daran, dass die meisten Entscheidungen im Bereich der Handelspolitik schon seit langem auf EU-Ebene getroffen werden. In Brüssel wird über ein ganz breites Spektrum von handelspolitischen Maßnahmen entschieden. zum Beispiel über Zölle, über Quoten, über sogenannte Anti-Dumping-Verfahren, über Handelssanktionen, wie zuletzt gegenüber Russland, über Klagen vor der Welthandelsorganisation WTO und auch über die besonders umstrittenen Handels- und Investitionsabkommen. Was unsere Arbeit in der vergangenen Legislaturperiode der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments betrifft, da ziehen wir eine eher gemischte Bilanz. Der Rat und das Parlament haben einige ja sehr problematische weitere umwelt- und entwicklungsschädliche Handelsabkommen verabschiedet. Diese Abkommen sind ganz stark von zivilgesellschaftlicher Seite kritisiert worden. Die Abkommen mit Chile und Kenia sind besonders problematisch, weil die den Status dieser Länder als Rohstoffexporteure festschreiben und diese Länder damit eigentlich kaum vernünftige Entwicklungschancen haben. Erfreulich ist aber auf der anderen Seite, dass ein weiteres umstrittenes Abkommen, nämlich das mit dem Mercosur, das sind vier Länder in Südamerika, dass dieses Abkommen nicht verabschiedet werden konnte, dass da die Verhandlungen weiterlaufen. Wir sind sehr besorgt, was dieses Abkommen angeht, weil das eine große Gefahr für den Klima- und Waldschutz bedeuten würde.
Zu diesem geplanten Abkommen mit den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten und auch zu weiteren Abkommen sprechen wir ausführlicher auch in anderen Podcast-Folgen. Und das verlinken wir euch ebenfalls in den Shownotes. Was gibt es denn noch für Entwicklungen im Bereich der Handelspolitik?
Im Unterschied zu den sehr problematischen Handelsabkommen gibt es einige Bereiche, wo wir etwas positiveren Blick auf die EU haben, wo wir sehen, dass es da positivere Ansätze gibt. Das sind die sogenannten unilateralen Handelsinstrumente. Das sind autonom von der EU beschlossene Maßnahmen, die alle Länder betreffen, die Waren auf den EU-Markt bringen wollen. Das gehört zum Beispiel der sogenannte CO2-Grenzausgleich. Das ist eine Abgabe auf emissionsintensive Güter, die hier auf den Markt gebracht werden und die betrifft Importgüter aus dem Industriebereich, wie beispielsweise Eisen, Stahl oder auch Aluminium. Eine weitere unilaterale Maßnahme, die wir eher positiv einschätzen, ist die sogenannte Entwaldungsverordnung und die besagt, dass Importeure, die bestimmte waldgefährdende Güter auf den EU-Markt bringen wollen, nachweisen müssen, dass diese Güter, wie beispielsweise Soja oder Palmöl, nicht von Flächen stammen, die zuvor entwaldet worden sind. Das ist also sehr wichtig für den Waldschutz, diese Entwaldungsverordnung. Und eine weitere wichtige unilaterale Maßnahme ist auch das EU-Lieferkettengesetz, das Unternehmen Sorgfaltspflichten auferlegt im Bereich der Menschenrechte. Eine weitere unilaterale Maßnahme, die wir positiv sehen, die ist vor kurzem beschlossen worden, das ist die sogenannte Zwangsarbeitsrichtlinie. Die bedeutet ein Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit. Allerdings sollten alle diese unilateralen Maßnahmen mit Unterstützungsmaßnahmen für Länder des globalen Südens ergänzt werden, damit diese importbeschränkenden Maßnahmen nicht als Protektionismus des Nordens wahrgenommen werden. Solche Vorwürfe hat es durchaus gegeben, vor allem gegenüber der Entwaldungsrichtlinie und diesem CO2-Grenzausgleich. Schließlich haben wir noch einen großen Erfolg zu vermelden in unserer Arbeit. Das war im April diesen Jahres. Da hat das Europäische Parlament beschlossen, dass es aus dem sogenannten Energiecharta-Vertrag aussteigen will. Das ist ein multilateraler Investitionsschutzvertrag im Energiebereich. Dieser Vertrag hat die meisten sogenannten Konzernklagen ermöglicht gegen staatliche Maßnahmen, unter anderem im Bereich der erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes. Und da ist es zu einer ganzen Reihe sehr, sehr empfindlicher Entschädigungsklagen gekommen. Die sind nun nicht mehr möglich. Und diese Klagen haben sich beispielsweise gegen staatliche Maßnahmen gewendet, wie ein Kohleausstieg oder ein Verbot der Förderung von Öl und Gas. Also durchaus wichtige Maßnahmen, gegen die Unternehmen da klagen konnten.
Das heißt, auch die Investitionspolitik der EU hat Einfluss auf die Energiewende, von der Nelke ja auch schon gesprochen hat. Und für den Ausstieg aus dem Energiecharta-Vertrag hatte sich PowerShift ja gemeinsam mit anderen Organisationen für lange Zeit eingesetzt. Hanna, jetzt zu dir und zur Rohstoffpolitik. Welche Rolle spielt die EU für euch?
Ja, auch wie in den anderen Bereichen, was Thomas und Neke schon gesagt haben, spielt die EU auch in unserem Rohstoffteam, also im Bereich der Rohstoffpolitik, eine ganz bedeutende Rolle. Ich meine, gerade Rohstoffe oder spezifisch Metalle, mit denen wir uns intensiv beschäftigen, werden weltweit gehandelt und sind somit in globale Handelsströme eingebettet. Und wie Thomas erläutert hat, ist Handelspolitik Aufgabe der EU. Ja, aber auch ganz konkret in der Rohstoffpolitik haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder EU-Prozesse sehr eng begleitet, die auch durchaus progressive Schritte eingeleitet haben. Beispielsweise die EU-Konfliktmineralienverordnung, in der erstmalig verbindliche Sorgfaltspflichten festgelegt wurden und somit eigentlich Vorläufer war von all den Debatten um Lieferkettengesetze. Oder auch zur EU-Batterieverordnung, in der erstmalig bindende Recycling- und Rezyklateinsatzziele für Batterien und auch umweltbezogene Sorgfaltspflichten bei Batterien festgelegt wurden. Also da kommen durchaus progressivere Vorgaben von der EU, die, sind wir ganz ehrlich, in Deutschland alleine gar nicht durchsetzbar gewesen wären. Naja, und letztes Jahr hat uns intensiv die EU-Ebene beschäftigt, weil ja im Eiltempo der Critical Raw Materials Act verhandelt wurde.
Das ist zu Deutsch das EU-Gesetz zu kritischen Rohstoffen und wurde im Dezember vom Parlament beschlossen. Eben dieses Parlament, das jetzt im Juni neu gewählt wird. Und zum Critical Raw Materials Act haben wir Anfang diesen Jahres auch eine Podcast-Folge veröffentlicht, die ihr in den Shownotes findet.
Genau, also damit hat die EU erstmalig einen gemeinsamen Gesetzgebungsprozess gestartet, um die Versorgungssicherheit, so nennen sie es, mit Rohstoffen sicherzustellen. Und dazu haben sie unter anderem diverse Rohstoffe als kritisch und strategisch definiert. Und darunter ist ein Großteil Metalle. Und an diesen strategischen Rohstoffen wird sich nun die EU wie auch die nationale Rohstoffpolitik orientieren.
Und Hanna, was erwartest du jetzt im Bereich Rohstoffpolitik von der anstehenden Wahl?
Naja, wenn wir jetzt ganz konkret auf den Critical Raw Materials Act schauen, wiederholt sich dort leider eine Perspektive auf Rohstoffpolitik, die wir bereits kennen. Also das Argument der Versorgungssicherheit, also die Frage im Fokus, wie können wir die Versorgung unserer europäischen Industrie sichern, steht im Fokus. Und die viel zu hohen Verbräuche und die daraus resultierenden höheren Rohstoffabhängigkeiten werden wieder nicht selbstkritisch eigentlich hinterfragt. Und außerdem wird auch somit nicht ein ebenfalls sehr, sehr notwendiger Plan, wie wir langfristig unsere hohen Rohstoffbedarfe drosseln können, vorgelegt. Also das heißt, es ist jetzt ganz wichtig, Reduktionsziele und ein gesamteuropäisches Konzept für eine Kreislaufwirtschaft vorzulegen, das natürlich auch eine ganz große Möglichkeit sein kann, den Bedarf von Primärrohstoffen, sprich aus dem Bergbau, zu reduzieren. Dabei ist auch Technologietransfer im globalen Maßstab total wichtig, um Kreislaufwirtschaft auch wirklich umfassend zu denken und alle mit in den Kreislauf mit einzubeziehen. Und wir haben ja auch im Hinblick auf die Einsparpotenziale bei Rohstoffen, haben wir jetzt kürzlich mit dem IFOR-Institut ja auch herausgearbeitet, wo wirklich auch die größten Einsparungspotenziale bei den Massenrohstoffen wie Kupfer, Eisen, Nickel und Aluminium liegen. Und wir kommen immer wieder zu dem Punkt, der Verkehrssektor spielt eine ganz bedeutende Rolle. Und eine umfassende Mobilitätswende gäbe uns auch umfassenden Spielraum, Rohstoffe einzusparen, die wir für die unglaublich dringende Energiewende bräuchten. Das heißt, wir brauchen ein gesamteuropäisches Konzept für ein besseres internationales Schienennetz mit länderübergreifenden Kooperationen beispielsweise. Weil das fällt gerne immer wieder unter den Tisch bei den Debatten um die Energiewende, welchen bedeutenden Anteil im Sinne der notwendigen Metalle eigentlich auch der Automobil-, Verteidigungs- und Raumfahrtsektor spielen im Hinblick auf Metalle. Naja, und das Herzstück des Critical Raw Materials Act sind die strategischen Projekte, für die sich jetzt in Kürze Unternehmen auch bewerben können. Da sitzen meine KollegInnen gerade an einem Papier, was nochmal unsere Erwartungen an diese Projekte formuliert, also vor allem im Hinblick auf Menschenrechtsschutz und Förderung von kreislauffähigen Wirtschaften zum Beispiel. Das als kleine Vorschau vielleicht.
Dieses Papier findet ihr dann auch, wenn es soweit ist, auf unserer Webseite. Bald in Deutschland am 9. Juni wählen die Menschen ja die neuen Mitglieder des Europäischen Parlaments. Und Thomas, was erwartet ihr im Bereich Handelspolitik von der Wahl?
Unsere Befürchtung ist, dass der Rechtsruck, den wir eigentlich schon erlebt haben auf der nationalen Ebene und was sich widerspiegelt dann im Europäischen Rat mit der größeren Zahl an rechten Koalitionen und deswegen sind ja die Mehrheitsverhältnisse im Rat auch schon stärker nach rechts ausgependelt, dass sich diese Verschiebung auch künftig dann niederschlagen wird nach der Wahl im Europäischen Parlament und auch bei der Neuzusammensetzung der Europäischen Kommission. Und das wird unsere Arbeit in unseren Arbeitsbereichen sicherlich beeinflussen. Im Bereich der Handelspolitik erwarten wir, dass die besonders problematischen Handelsabkommen weiter verfolgt werden würden von der Europäischen Union. Davon muss man ausgehen. Und es wird wahrscheinlich auch der Druck zunehmen, noch mehr große, umfassende und aus unserer Sicht wirklich umwelt- und menschenrechtsschädliche Abkommen auch auszuverhandeln. Das wird dann immer stärker auch begründet mit dem Argument, wenn wir diese Abkommen nicht schließen, dann wird China kommen und uns die Weltmärkte streitig machen, vor allem unseren Unternehmen natürlich die Weltmärkte streitig machen. Von daher ist das ein enormer Druck, noch mehr große, aber auch eben problematische Handelsabkommen abzuschließen. Daneben wird die EU sicherlich auch versuchen, noch mehr Rohstoff- und Energiepartnerschaften, die etwas kleiner sind, vom Regelungsumfang auszuhandeln. Hanna hatte ja auch schon auf das wichtige Motiv der EU-Politik hingewiesen, die Versorgungssicherheit da sicherzustellen mit dieser Art von Abkommen. Und was wir des Weiteren befürchten, ist, dass die Fortschritte, die wir gesehen haben, Hanna hat ja auch schon auf einige hingewiesen, im Bereich des Green Deal, dass versucht werden wird, einen Teil dieser Fortschritte auch wieder zurückzudrängen. Wir haben das schon gesehen, dass Umweltauflagen der Europäischen Union im Bereich der Landwirtschaft auf Druck der Proteste der Landwirtinnen und Landwirte zurückgedreht worden sind. Wir befürchten Ähnliches beispielsweise auch bei dem Verbrennerausstieg, also Autos mit Verbrennermotor. Der Termin ist ja 2035, dass das möglicherweise wieder verschoben werden wird aufgrund des Rechtsdrucks in der EU. In der Handelspolitik ist daneben zu befürchten, dass der Gegenwind von rechts dazu führen wird, dass die effektive Durchsetzung dieser progressiveren autonomen Maßnahmen der Europäischen Union wie die Entwaldungsverordnung oder das Lieferkettengesetz, dass diese Durchsetzung dieser Abkommen torpediert werden wird. Das ist unsere große Sorge, weil diese Maßnahmen sind zwar beschlossen worden, müssen aber noch umgesetzt werden. Und da gibt es dann Durchführungsverordnungen zum Beispiel. Und da kann es durchaus sein, dass konservative und rechte Politikerinnen versuchen werden, diese Durchsetzung zu behindern. Und wir haben ja auch schon Forderungen gehört, dass beispielsweise die Entwaldungsverordnung, die wirklich sehr wichtig ist für den Waldschutz, dass die wieder ausgesetzt werden sollte. Das haben mehrere konservative Politikerin in der EU schon gefordert. Und auf den rechten Zeitgeist springen teilweise auch noch andere Politikerinnen auf, was man gar nicht vermuten würde. Auch Wirtschaftsminister Habeck hier aus der Bundesregierung hat gefordert, dass Berichtspflichten unter dem deutschen Lieferkettengesetz, diese Berichtspflichten sollen die Unternehmen erfüllen, was ihre Menschenrechte angeht, ihre Sorgfaltspflichten sollen sie da dokumentieren, dass die Unternehmen von diesen Berichtspflichten entlastet werden sollen. Auch das ist natürlich eine Konzession an den rechten Zeitgeist. Das heißt, alles in allem, wir sehen, dass alle Ansätze, die darauf abzielen, Lieferketten umwelt- und menschengerecht umzugestalten, immer schwerer durchsetzbar werden könnten, wenn nun dieser Rechtsruck auch in der Europäischen Union sich stärker manifestieren sollte.
Das heißt, ein Fokus könnte da vielleicht auch sein, schon bereits erzielte Fortschritte oder Verordnungen, Richtlinien zu schützen und die nicht wieder zurückzudrehen. Neke, was bedeutet die EU-Wahl für die Energie- und Klimapolitik in Europa?
Ja, vor allen Dingen ist ja nochmal das besondere Problem in der Klimapolitik, dass wir da dringend vorankommen müssen und uns eine weitere Verschleppung oder auch bloße Abwehrkämpfe überhaupt nicht leisten können. Weil jetzt stehen wir ja nicht vor der Situation, dass die scheidende Kommission sehr konsequent gehandelt hätte und es wirklich auch im EU-Parlament ständig stabile Mehrheiten gegeben hätte, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Sondern alle Fortschritte, die wir erzielt haben auf EU-Ebene, die waren äußerst umkämpft und wurden mühsam ausverhandelt, auch schon sozusagen unter den jetzigen Mehrheitsverhältnissen. Und deshalb denke ich, dass wir nochmal ganz anders nachdenken müssen als Klimabewegung. Welche Strategien auf EU-Ebene können wir eigentlich überhaupt noch verfolgen und welche werden in der nächsten Legislaturperiode erforderlich sein, wenn es diesen Rechtsruck tatsächlich geben sollte? Weil schließlich ist die Klimakrise ja auch mitverantwortlich dafür, dass immer mehr Menschen sich auf die Flucht begeben müssen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass eine Kombination aus nachlassendem Klimaschutz und dann ein noch brutales Bremsregime in der EU installiert werden würde, das macht mir wirklich Angst. Genau, deswegen glaube ich, da müssen wir auf jeden Fall sehr, sehr viel stärker drauf schauen. Vielleicht ist das dann aber auch ein Schlüssel dafür, wieder mehr uns auch in die Offensive zu begeben, wenn wir uns auch als europäische Klimabewegung noch viel stärker mit dem internationalen Kampf um globale Gerechtigkeit verbinden. Weil Klimaschutz eben auch bedeutet, dass wir die Handelsbeziehungen dekolonisieren müssen. Da hat ja Thomas schon viel zu gesagt, wie stark die auch Ungerechtigkeiten fortschreiben. Und wir müssen eben auch Ungleichheit überwinden, also wohl auf globaler Ebene, aber halt auch innerhalb der EU.
Was müsste denn passieren, damit es tatsächlich eine global gerechtere Wirtschaft gibt, etwa im Bereich Klima- und Energiepolitik, Nelke?
Das Wichtigste ist, dass wir wirklich raus müssen aus den fossilen Energien. Und das nicht nur im Stromsektor, sondern auch in der Wärme, im Verkehr und auch in der Industrie. Da sind tatsächlich die Bemühungen bis jetzt noch sehr eingeschränkt. Weil solange fossile Energieträger so konkurrenzlos hohe Renditen versprechen, einfach weil weder die Schäden, die bei ihrer Förderung und ihrem Transport entstehen, noch die Klimaschäden, die sie verursachen, eingepreist werden müssen, dann wird natürlich weiter Geld in die Erprobung und Erschließung von neuen Öl- und Erdgasfeldern fließen. Und das wird auch weiterhin schreckliche Folgen haben für die Menschen, die nahe dieser Vorkommen leben, aber natürlich auch für uns alle. Deswegen wäre als erstes wichtig, dass endlich fossile Subventionen gestrichen werden, und zwar alle, und dass auch nicht noch mehr fossile Infrastruktur in der EU mit Steuermitteln ausgebaut wird, was halt auch jetzt in der letzten Legislaturperiode noch beschlossen wurde. Und das muss halt eben sowohl auf EU-Ebene als auch in den Mitgliedstaaten endlich konsequent umgesetzt werden.
Also konsequenter Ausstieg aus fossilen Energieträgern ist eine Forderung. Hanna, als Referentin für Rohstoffpolitik bei PowerShift, was sind deine Forderungen an die EU?
Hey, erstmal möchte ich nochmal ganz dick unterstreichen und das unterstützen, was meine Kollegin Thomas und Neke gerade schon angeteasert und angedeutet haben. Genau, und ich habe ja in den Erwartungen auch schon teilweise drüber gesprochen. Es ist ganz, ganz wichtig, aus einer globalen Gerechtigkeitsperspektive, aus einer internationalen Perspektive, wirklich dieses große Schweigen um die viel zu hohen Rohstoffverbräuche der EU zu beenden. Es ist klar, ja, wir brauchen Metalle für die erneuerbaren Technologien, aber wir verschleudern gleichzeitig in großem Stil notwendige Metalle in einer nicht nachhaltigen Verkehrspolitik. Und das können wir uns einfach vor dem Hintergrund der Klimakrise und dem Überschreiten der planetaren Grenzen nicht mehr erlauben. Das heißt, die Energiewende sollte nicht als Vorwand genutzt werden, was wir immer wieder bei großen Unternehmen auch beobachten, immer mehr Bergbau zu legitimieren, sondern es sollte gleichzeitig auch ein Anreiz sein, wirklich eine umfassende Rohstoffwende und Mobilitätswende umzusetzen. Dabei ließen sich ja gleichzeitig auch enorm Abhängigkeiten reduzieren und Ressourcen schützen. Das heißt, es müssen Anreize geschaffen werden für kleinere, leichtere Autos, Ausbau des länderübergreifenden ÖPNVs, ressourcenschonendes Produktdesign und ganz, ganz wichtig, höchste Standards im Bereich Umwelt- und Menschenrechtsschutz entlang der metallischen Lieferketten. Und die EU sollte außerdem nach der Verabschiedung des EU-Lieferkettengesetzes sich auch stark dafür machen, auch auf höchster internationaler Ebene einen Rechtsrahmen für Sorgfaltspflichten zu schaffen. Egal aus welchem Land ein Unternehmen kommt, egal wo Rohstoffe abgebaut und weiterverarbeitet oder recycelt werden, Menschenrechtsschutz muss immer vor Profitinteressen stehen. Das ist ganz klar.
Mhm. Abschließend möchte ich die Frage nochmal auch an dich richten, Thomas. Was fordert ihr in den Bereichen Handels- und Investitionspolitik von den neu gewählten VertreterInnen der EU?
Eines der zentralsten Anliegen in unserem Arbeitsbereich ist, dass es keine weiteren der besonders problematischen Handelsabkommen mehr geben sollte. Die bieten aus unserer Sicht keine hinreichenden Antworten auf die Vielfachkrisen, mit denen wir es heute zu tun haben, wie Armut, Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzung. Stattdessen bräuchte es eigentlich kleinere, fokussiertere Abkommen, die sich gezielt der Beseitigung dieser globalen Missstände widmen. Im Prinzip gehen da die kleineren Ansätze, die ich genannt habe, Entwaldungsverordnung, Lieferkettengesetz, CO2-Grenzausgleich, schon in die richtige Richtung. Aber diese Maßnahmen müssten mit stärkeren Unterstützungen für die Länder des globalen Südens auch noch ergänzt werden. Daneben sollten, was uns auch wichtig ist, die existierenden Handelsströme stärker in Blick genommen werden. Es sollte geprüft werden, inwieweit die existierenden Handelsströme mit den Umwelt- und Menschenrechtszielen der Europäischen Union eigentlich übereinstimmen. Wenn man dann feststellt, diese Handelsströme Ströme schaden Umwelt und Menschen, dann sollten sie eigentlich reduziert werden oder auch ganz beseitigt werden. Das hieße dann natürlich auch, dass die ärmeren Länder, die diese Produkte exportieren, auch Entschädigungen von Seiten der Europäischen Union erhalten müssten. Und nicht zuletzt denken wir, dass die Klageprivilegien dieser Investor-Staat-Schiedsverfahren, dass diese keinen Platz mehr haben sollten in der EU-Handels- und Investitionspolitik. Die darf es nicht mehr geben. Die sollten nie wieder in irgendwelchen Investitionsschutzabkommen verankert werden.
Genau, darf ich noch kurz was sagen, Antonia, weil es mir gerade ein wenig unter den Nägeln brennt. Ganz grundsätzlich und ich glaube auch teamübergreifend oder als Teil der Zivilgesellschaft würde ich gerne wirklich nochmal betonen, die Wahl hat noch nicht stattgefunden, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört und wie wichtig es wirklich ist, jetzt gerade wählen zu gehen. Wir sehen die Prognosen, wir sehen schon teils auf der nationalen Ebene, dass es einen Rechtsruck gegeben hat, aber wir sind auch Teil dessen, dass wir jetzt wählen können und dass wir uns einbringen können. Und wir haben mehrere Beispiele, glaube ich, gebracht, wo auch teilweise schon progressive Wege gegangen werden oder was nötig ist. Und deswegen ist es mehr denn je jetzt wichtig, quasi wirklich die EU-Wahl auch ernst zu nehmen und sich einzubringen. Das würde ich gerne nochmal unterstreichen.
Vielen Dank für dieses Schlusswort, Hanna. Und ja, damit sind wir auch am Ende unserer Folge. Wir hoffen, sie entlässt euch ein Stück besser informiert und vorbereitet für die anstehende EU-Wahl. Teilt die Folge auch gerne mit euren Bekannten und FreundInnen. Und Thomas, Hanna, Neke, danke, dass ihr heute hier wart und eure Einschätzungen mit mir geteilt habt.
Danke dir.
Sehr gern, danke.
Danke, danke euch allen.